Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de. Du kennst das sicher. Du klickst dich durch Stellenanzeigen und es ist immer dasselbe Lied. Gesucht wird jemand mit abgeschlossenem Master in X, mindestens 5 Jahren Erfahrung in Y und einem Lebenslauf so glatt wie ein Spiegel. Oder du sitzt auf der anderen Seite, suchst händeringend nach guten Leuten und alles, was du bekommst, ist ein immer dünner werdender Stapel an Bewerbungen, die alle irgendwie gleich aussehen.
Man jagt quasi einem Fabelwesen hinterher, einer Person, die es in dieser perfekten Form vielleicht gar nicht gibt, während die echten Talente, die da draußen sind, unentdeckt bleiben.
Genau das ist es. Dieser extreme Fokus auf den perfekten Lebenslauf fühlt sich an wie ein Relikt aus einer anderen Zeit.
Absolut.
Besonders heute, wo sich alles so schnell ändert und wir überall vom Fachkräftemangel hören. Deshalb nehmen wir uns heute mal eine massive Veränderung auf dem Arbeitsmarkt vor, die gerade im Gange ist.
Und zwar den Wandel von dieser reinen Zeugniskultur hin zu einer Kompetenzkultur.
Genau. Wir wollen für dich herausfinden, was das konkret bedeutet, egal ob du dich gerade bewirbst oder selbst einstellst.
Und es geht darum zu verstehen, warum das eben mehr als nur ein Modewort ist. Es ist die längst überfällige Antwort auf ein grundlegendes Problem. Denn der schöne Schein von Zeugnissen und Abschlüssen, der drückt oft gewaltig.
Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Traditionell stützen sich Firmen ja extrem stark auf Zertifikate. Aber mal ehrlich, ist das nicht auch einfach menschlich?
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich 100 Bewerbungen auf dem Tisch habe, ist der Uni-Abschluss doch der schnellste und einfachste Filter, um überhaupt eine Vorauswahl zu treffen. Das ist doch pure Effizienz aus Sicht des Unternehmens, oder?
Das ist der Gedanke dahinter, ja. In der Wissenschaft nennt man das die Signaling Theory. Der Abschluss ist ein Signal. Er soll Unsicherheit reduzieren. Die Firma kennt dich ja nicht.
Klar. Ein Master von einer bekannten Uni signalisiert dann, Achtung, diese Person ist wahrscheinlich intelligent und diszipliniert. Das Problem ist nur, dass dieses Signal oft das Falsche misst.
Was meinst du mit das Falsche?
Naja, der Abschluss ist oft kein Signal für echte Kompetenz im Job, sondern ein Signal für ganz andere Dinge.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel für das Privileg, 4 Jahre studieren zu können oder für die Fähigkeit, Anweisungen zu befolgen und für Prüfungen zu lernen. Das Verrückte ist, dass Unternehmen damit unabsichtlich genau die Leute herausfiltern, die vielleicht ihre besten Mitarbeiter wären.
Leute, die Probleme auf unkonventionelle Weise lösen, weil sie es sich selbst beibringen mussten. Exakt. Ein Abschluss zeigt, was jemand vor Jahren gelernt hat. Aber die Halbwertszeit von Wissen ist heute extrem kurz. Vieles, was uns im Beruf wirklich erfolgreich macht, lernen wir doch ganz woanders.
Direkt im Job, im Ehrenamt, bei der Lösung eines konkreten Problems oder in einem privaten Projekt, für das wir brennen.
Ganz genau. Und dieser ganze riesige Schatz an praktisch erworbenen Wissen wird durch den Tunnelblick auf formale Zeugnisse einfach ignoriert.
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat das ja mal auf den Punkt gebracht. Da kam raus, dass hochkompetente Fachkräfte, die seit Jahren einen super Job machen, auf dem Papier als gering qualifiziert gelten.
Nur weil ihnen ein bestimmtes Zertifikat fehlt?
Ja. Sie fallen durchs Raster, bevor sie überhaupt zeigen können, was in ihnen steckt.
Und das ist eine unglaubliche Verschwendung von Potenzial. Man fischt in einem immer kleiner werdenden Teich, während direkt daneben ein riesiger See voller talentierter Leute ist, die man ignoriert.
Nur weil sie nicht das richtige Etikett um den Hals tragen.
So ist es. Und genau da setzt dieser neue Ansatz an, das kompetenzbasierte Einstellen, oft auch Skills-Based Hiring genannt. Hier verschiebt sich die Kernfrage komplett. Es geht nicht mehr darum, welchen Stempel hast du auf deinem Papier, sondern kannst du die Aufgaben dieser Stelle lösen? Woher du diese Fähigkeit hast, wird plötzlich zweitrangig. Um das wirklich zu greifen, müssen wir einen zentralen Unterschied verstehen, den auch das Bundesinstitut für Berufsbildung macht, den zwischen Qualifikation und Kompetenz. Das klingt jetzt vielleicht etwas akademisch, ist aber der Schlüssel zu allem.
Okay, mach's mal konkret.
Stell dir vor, Qualifikation ist das Rezeptbuch, das du auswendig gelernt hast. Du kannst die Zutatenliste und jeden Schritt perfekt wiedergeben. Das ist dein Zeugnis.
Ah, okay.
Es beweist, dass du das Wissen zu einem bestimmten Zeitpunkt hattest.
Der Blick in den Rückspiegel sozusagen.
Genau. Kompetenz ist etwas völlig anderes. Kompetenz ist die Fähigkeit, ein fantastisches Gericht zu kochen, wenn plötzlich der Strom ausfällt, dir die Hälfte der Zutaten fehlt und du improvisieren musst.
Verstehe. Das eine ist gespeichertes Wissen, das andere ist angewandte Kreativität unter Druck.
Exakt. Und genau diese Handlungsfähigkeit versuchen Unternehmen jetzt sichtbar zu machen, anstatt sie nur anhand von Noten zu vermuten.
Moment mal, wenn das wirklich stimmt, was du sagst, dann bedeutet das ja, dass Unternehmen systematisch an den besten Leuten vorbeisuchen. Das ist ja Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt.
Absolut.
Wenn man diesen Schalter im Kopf umlegt, was für Vorteile ergeben sich denn dann konkret?
Also, der offensichtlichste ist, dass sich der Talentpool schlagartig vervielfacht. Denk doch mal an die ganzen Quereinsteiger, die Autodidakten.
Der junge Mensch, der sich selbst das Programmieren auf Top-Niveau beigebracht hat.
Oder die Verkäuferin, die seit 10 Jahren erfolgreich einen Laden führt, ein unglaubliches Gespür für Kunden hat, aber eben nie BWL studiert hat. Diese Leute waren vorher unsichtbar. Jetzt sind sie auf dem Radar.
Und es geht ja nicht nur um Quereinsteiger, es fördert ja auch die Vielfalt im Team, die berühmte Diversity.
Stimmt.
Wenn es egal ist, ob dein Wissen von einer Elite-Uni, einer Abendschule oder aus einem YouTube-Tutorial stammt, haben Menschen mit komplett unterschiedlichen Lebensläufen eine faire Chance.
Absolut. Das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, KOFA, betont das immer wieder. Vielfältige Teams sind oft deutlich innovativer. Man bricht aus der Blase der immer gleichen Ausbildungshintergründe aus und holt sich frische, unkonventionelle Denkweisen ins Haus. Und das führt zu besseren Ergebnissen.
Genau. Okay. Größerer Talentpool, mehr Vielfalt. Aber der dritte Punkt ist doch für alle am Ende der entscheidende. Die Passgenauigkeit der Einstellungen steigt.
Ja.
Man stellt nicht mehr jemanden ein, von dem man hofft, dass er gut sein wird, basierend auf einem alten Zeugnis, sondern jemanden, von dem man weiß, dass er die Aufgaben meistern kann.
Und das ist am Ende pure Ökonomie. Studien zum Beispiel von McKinsey zeigen, dass die tatsächliche Kompetenz ein viel besserer Indikator für die Arbeitsleistung ist als ein Hochschulabschluss. Wer den Job wirklich kann, ist produktiver und zufriedener.
Und zufriedene, leistungsstarke Mitarbeiter bleiben länger.
Exakt. Jede Fehlbesetzung, jeder, der nach 6 Monaten wieder geht, kostet ein Unternehmen ein Vermögen. Kompetenzbasiertes Recruiting ist also keine soziale Wohltat. Es ist eine knallharte wirtschaftliche Investition.
Das klingt in der Theorie ja alles super, aber die Frage ist doch, funktioniert das auch in der echten Welt, bei den großen etablierten Konzernen?
Absolut. Das ist keine graue Theorie mehr. Es gibt großartige Beispiele. Nehmen wir mal IBM.
Ein Tech-Degant?
Von dem man eigentlich einen starken Fokus auf klassische Ingenieurabschlüsse erwarten würde. Man stellt sich IBM als einen Konzern voller Anzugträger mit Eliteabschlüssen vor. Eben. Und genau die haben sogenannte New-Collar-Jobs geschaffen. Das sind Rollen, für die man keine traditionellen Abschlüsse braucht, sondern ganz spezifische Skills.
Ah, besonders im Bereich Cybersicherheit haben sie festgestellt, die Leute, die sich ihr Wissen durch praktische Erfahrungen, durch Tüfteln, durch Online-Kurse angeeignet hatten, waren oft innovativer und engagierter. Die kamen mit Lösungen um die Ecke, auf die ein klassisch ausgebildeter Informatiker vielleicht nie gekommen wäre.
Genau. Die haben dann gemerkt, der beste Mann für Cybersicherheit ist vielleicht ein 20-Jähriger im Hoodie, der sich alles selbst im Keller beigebracht hat.
Wow, das muss intern ja für einige Diskussionen gesorgt haben. Ein anderes Beispiel ist doch Vodafone, oder?
Ja, und deren Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Vodafone hat seine komplette Talentstrategie auf Fähigkeiten umgestellt. Und jetzt halt dich fest.
Okay.
Die Kosten pro Einstellung und die Zeit, bis eine Stelle besetzt werden konnte, sanken um 50%. Die Hälfte. Das zeigt, wie unglaublich ineffizient das alte System war.
Das ist ein brutaler Wettbewerbsvorteil.
Absolut. Und dann natürlich Google. Die sind ja bekannt dafür, alles mit Daten zu untermauern.
Stimmt.
Und Google behandelt mittlerweile einige ihrer eigenen Online-Zertifikate, die man in ein paar Monaten machen kann, für Einstiegspositionen gleichwertig wie einen 4-jährigen Universitätsabschluss.
Wirklich? Ja. Und zwar nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern weil ihre internen Daten knallhart gezeigt haben, die Absolventen dieser Kurse erbringen im Job eine vergleichbare oder sogar bessere Leistung. Wenn die Daten zeigen, dass der Weg zum Wissen egal ist, solange das Ergebnis stimmt, wäre es irrational, an den alten Mustern festzuhalten.
Ganz genau.
Okay, das überzeugt. Aber das wirft die nächste große Frage auf. Wenn der Lebenslauf an Bedeutung verliert, wie prüfen Unternehmen denn dann die Eignung? Man kann ja nicht einfach jedem blind vertrauen, der im Gespräch behauptet, er könne etwas. Auf keinen Fall.
Und da gibt uns die Arbeits- und Organisationspsychologie klare Antworten. Eine Umfrage ist da besonders entlarvend. 74% der Manager geben zu, schon einmal die falsche Person eingestellt zu haben. 74%!
Ja, obwohl sie sich den Lebenslauf und die Zeugnisse ganz genau angesehen haben. Das System hat also eine massive Fehlerquote. Das ist eine brutale Zahl. Das bedeutet, 3 von 4 Managern greifen daneben. Was sind denn die besseren Methoden?
Also, die aussagekräftigste Methode ist denkbar einfach. Die Arbeitsprobe. Lass die Leute machen, statt nur reden. Okay? Ein Programmierer bekommt eine kleine realistische Aufgabe und schreibt Code. Eine Marketingmanagerin entwickelt eine kurze Kampagnenidee. Der Bezug zur späteren Tätigkeit ist 1:1. Und Bewerber empfinden das als extrem fair, weil es ums Können geht, nicht um Selbstdarstellung.
Macht Sinn. Aber nicht jeder Job lässt sich so leicht in eine Arbeitsprobe packen. Was noch?
Eine extrem wirkungsvolle Methode sind strukturierte Interviews. Das ist das genaue Gegenteil von diesem lockeren Kennenlernplausch, bei dem am Ende das Bauchgefühl und die Sympathie entscheiden.
Ah ja.
Hier bekommen alle Kandidaten exakt die gleichen verhaltensbasierten Fragen. Also nicht die nutzlose Frage, sind Sie ein Teamplayer, auf die jeder Ja sagt.
Sondern?
Beschreiben Sie eine konkrete Situation, in der es in Ihrem Team einen Konflikt gab. Was genau war Ihre Rolle und was haben Sie getan, um zur Lösung beizutragen?
Man zwingt die Leute also von der Behauptung zum Beweis zu kommen?
Exakt. Und das erhöht die Vorhersagekraft für zukünftige Leistungen enorm. Und dann gibt es natürlich noch Assessment Center. Die haben ja nicht immer den besten Ruf.
Weil sie manchmal an absurde Rollenspieler erinnern, bei denen man einen Turm aus Strohhalmen bauen muss?
Genau diese Sorte ist nutzlos. Aber wenn sie gut gemacht sind und reale Arbeitssituationen simulieren, sind sie unschlagbar. Wie verhält sich jemand in einer stressigen Gruppendiskussion? Wie präsentiert jemand eine komplexe Idee?
Aber da muss man aufpassen, oder?
Ja, der Schlüssel ist, dass die Beobachter extrem gut geschult sein müssen, um typische Beurteilungsfehler zu vermeiden. Zum Beispiel den Halo-Effekt, wo ein einzelnes Merkmal wie ein sympathisches Lächeln alles andere positiv überstrahlt.
Das ist alles super spannend aus Unternehmenssicht. Aber ich versetze mich jetzt mal in die Lage von jemandem, der gerade auf Jobsuche ist. All das klingt gut, aber es verunsichert vielleicht auch. Wenn mein Lebenslauf nicht mehr das Wichtigste ist, was soll ich denn dann tun? Wie bereite ich mich auf diese neue Welt vor? Das ist der entscheidende Punkt. Der wichtigste Schritt ist ein radikaler Perspektivwechsel in der eigenen Bewerbung. Weg von Stationen hin zu Ergebnissen. Also nicht nur auflisten, wo man war.
Genau. Schreib nicht nur von 2018 bis 2022 bei Firma X, sondern benenne, was du dort erreicht hast.
Kannst du dafür mal ein konkretes Beispiel geben?
Klar. Das ist der Unterschied zwischen ich war für Social Media zuständig und ich habe die Instagram-Follower-Zahl in 6 Monaten um 40% gesteigert, indem ich eine neue Videostrategie entwickelt habe.
Okay, das eine ist eine passive Aufgabe, das andere ist ein aktives Ergebnis. Das macht dein Können messbar und greifbar.
Richtig.
Und was ist mit den ganzen Dingen, die man außerhalb des offiziellen Jobs macht? Ehrenamt, private Projekte. Früher hat man das ja oft als Hobby abgetan.
Diese Dinge sind heute Gold wert. Das private Programmierprojekt zeigt Initiative und technisches Know-how. Das Ehrenamt als Kassenwart im Sportverein belegt Verantwortungsbewusstsein und den Umgang mit Finanzen.
Das gehört also prominent in den Lebenslauf?
Absolut, weil es genau die Kompetenzen belegt, die man nicht in einem Zeugnis findet. Teamfähigkeit, Organisationstalent, Eigeninitiative.
Das bedeutet auch, dass die eigenen Online-Profile, zum Beispiel bei LinkedIn, viel wichtiger werden.
Unbedingt. Recruiter suchen heute aktiv, wie bei Google. Sie geben Schlagworte ein. Wenn in deinem Profil die relevanten Skills für deinen Wunschjob stehen, also Python, agiles Projektmanagement, Content Marketing, dann wirst du gefunden.
Dein Profil ist dein persönlicher Werbeflyer.
Genau. Und für das Gespräch selbst, wenn ich es durch den Filter geschafft habe, du hast vorhin die STAR-Methode erwähnt.
Stimmt.
Das ist die beste Vorbereitung. Überlege dir, zu jeder wichtigen Kompetenz, die du behauptest zu haben, ein konkretes Beispiel nach dieser Methode. STAR steht für Situation, Task, Action und Result.
Okay, wenn du sagst, du seist lösungsorientiert, ist das eine leere Floskel? Wenn du aber erzählst, die Situation war, dass unser größter Kunde unzufrieden war. Meine Aufgabe war es, ihn zu halten. Meine Handlung war, ich habe eine Analyse gemacht und ihm zwei Lösungen vorgeschlagen. Das Ergebnis war, der Kunde ist geblieben und hat seinen Vertrag verlängert. Dann wird deine Kompetenz lebendig und absolut glaubwürdig. Und der letzte Punkt, der vielleicht der wichtigste ist. Zeig, dass du lernfähig bist, besonders wenn dir ein formaler Abschluss fehlt. Das ist die Superkompetenz des 21. Jahrhunderts. Sprich die Lücke offen an, aber rahme sie positiv. Sag nicht, leider habe ich keinen Abschluss, sondern
den formalen Abschluss dafür habe ich nicht. Aber ich habe mir in den letzten 6 Monaten durch diese Online-Kurse und jenes Projekt ein fundiertes Wissen angeeignet und brenne darauf, es anzuwenden.
Das zeigt Eigeninitiative und eine zukunftsorientierte Haltung. Das ist oft mehr wert als ein 10 Jahre altes Zeugnis. Fassen wir das mal zusammen. Der Arbeitsmarkt ist im Umbruch. Die alte Welt der Zeugnisse und geradlinigen Lebensläufe weicht einer Kultur, in der dein tatsächliches Können zählt. Genau. Für dich als Arbeitnehmer bedeutet das vor allem eins. Deine Fähigkeiten sind wieder mehr wert als das Papier an der Wand. Der Mut zur Lücke im Lebenslauf lohnt sich, wenn diese Lücke mit echtem, nachweisbarem Können gefüllt ist. Und für Unternehmen bedeutet es anfangs vielleicht etwas mehr Aufwand im Auswahlprozess. Man muss sich gute Arbeitsproben überlegen und lernen, strukturierte Interviews zu führen. Aber am Ende bekommen sie die besseren Mitarbeiter, mehr Innovation und eine stärkere Position im Wettbewerb.
Das alles wirft zum Schluss eine spannende Frage auf, über die du mal nachdenken kannst. Während dieser Ansatz für praktische Fähigkeiten wie Programmieren oder Texten super funktioniert, wird es bei abstrakten Kompetenzen eher schwieriger.
Genau. Wie messen wir in Zukunft fair und effektiv so entscheidende Dinge wie strategisches Denken oder emotionale Intelligenz, die über das reine Abfragen von vergangenem Verhalten hinausgehen?
Eine gute Frage.
Werden wir vielleicht eine Zunahme von hochentwickelten Simulationen für Führungspositionen erleben, in denen Kandidaten komplexe Unternehmensentscheidungen in einer Art virtuellem Testlabor treffen müssen?
Die Reise hat gerade erst begonnen.
Bis zum nächsten Mal im Karrieremagazin-Podcast hier auf stellenmarkt.de.